Ein schöner Tag, 4. September, Freitag, und wir sind wieder zusammen. Vielen herzlichen Dank, ich freue mich. Nummer 6 von 8 unserer Sommerakademie. Es war, glaube ich, doch eine gute Entscheidung, dass wir nicht in die Pause gegangen sind, offline, sondern dass wir doch freitags miteinander verbunden bleiben, auch wenn es nur kurze kleine Hinweise sind. Wer mich kennt, weiß, dass ich normalerweise immer aus meinem eigenen Fundus schöpfe, eigene Erfahrungen, Fehler, die ich gemacht habe, Rückschläge, die ich erlitten habe, hin und wieder natürlich auch den einen oder anderen kleinen Erfolg. Aber heute möchte ich mich mal anlehnen bei Leuten, die sich ja sehr viel mehr drauf gehabt haben als ich, nämlich in diesem Fall speziell, wir haben ja neulich schon in dem einen Video über Bücher, über den Samuel Goldwyn, den großen Hollywood-Producer, gesprochen. Und heute möchte ich 7 kleine Punkte aufgreifen, die wir von Aristoteles Onassis lernen können, dem großen Reder. Das Buch ist auch in der Videobeschreibung anzutreffen, unter dem Video. Aristoteles Onassis gehört auch zu der Kategorie, die ich erwähnt habe in einem vorangegangenen Video der Sommerakademie, nämlich unter dem Aspekt, erfinde dich neu, dass man sich im Leben wandeln kann und neue Rollen einnehmen kann und zu besseren Geschäften kommen kann. Fast alle kennen den Onassis ja nur als den großen Reeder. Der hatte nachher bis zu 900 Schiffen unterwegs als Reeder nach dem Zweiten Weltkrieg. Was man kaum weiß, ist, dass das an sich ein Zigarettenjunge war. Also im übertragenen Sinne. Die Familie Griechen lebten in Izmir und waren im Tobacco-Business. In der Zeit um den Ersten Weltkrieg, als das Tabakogeschäft richtig losging mit Zigaretten, waren türkische Tabake waren das Nonplusultra. Und aus so einer großen Zigaretten-Tabakfamilie stammte Onassis. Und als es zu politischen Unruhen kam in der Türkei, in Izmir, und die griechische Minderheit das Land verlassen musste, traf es eben auch den Onassis-Clan. Und der junge Onassis wurde als blutjunger Mann nach Argentinien rübergeschickt, um einer besseren Zukunft entgegenzusehen. Und dort hat er sein Know-how aufgegriffen mit türkischen Tabaken, und ihm gelang es, eine Zigarettenmarke zu etablieren in Argentinien. Und er wurde damit Millionär in Argentinien. Argentinien war nach dem Krieg ein sehr wohlhabendes Land, war ja neutral im Zweiten Weltkrieg gewesen und die enormen Rinderexporte sehr reich. Also da lebte man in der Oberschicht in Saus und Braus. Und normalerweise wäre der gute Onassis bzw. seine Nachfahren würden da heute noch sitzen und würden dann von dem erarbeiteten Vermögen ihrer Tabakmarke leben. Und das hätte sicher dann in diesem nicht so bevölkerungsreichen Land Argentinien irgendwo schnell auch seine Grenze gefunden, das Vermögenswachstum. Stattdessen hat er nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, dass eben unzählige Schiffe, Kriegsschiffe, Frachtschiffe, alles lag auf Halde eingemottet und man bekam den ganzen Kram weit unter Schrottwert. Und er hatte sehr weitsichtig erkannt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eben ein Wiederaufbau auf der Welt stattfinden würde und dass dann Frachtvolumen ansteigt. Und so hat er das ganze Tabakbusiness an den Nagel gehängt und sehr mutig von der amerikanischen Navy Schiffe sich bestellt, ganz mutig vorausblickend, und dann auf einmal ging der Handel los und die Frachtraten, die explodierten nach oben hoch, und so hatte er einen sensationellen Start und hat dieses Business bis zu seinem Tod weiter betrieben und hat seinen Nachfahren, jetzt mittlerweile nur noch einer Enkelin, die gehört zu den reichsten Frauen der Welt, das Vermögen hat also das alles überdauert, auch seinen Tod. Gut, mich interessiert also jetzt nicht sein ganzes spektakuläres Leben mit dem vielen Leid, der Absturz seines Sohnes mit dem Flugzeug, die Heirat mit der Kennedy. Das können Sie alles ja selber nachlesen, wenn Sie an sowas Spaß haben. Aber dieser Aristoteles Onassis war sicher eine schwierige Persönlichkeit, aber nicht einfach nur ein Glückspilz. Der Erfolg kam also nicht von ungefähr. Und beim Studium des Buches sind mir viele interessante pragmatische Hinweise aufgefallen, und 7 davon möchte ich mal kurz hier rüberbringen, Ihnen mitteilen, einfach weil ich finde, dass die ganz gut was treffen. Also der erste Punkt, ich habe das mal übersetzt, das Buch ist ja in Englisch. Der erste Punkt ist, mach dir keine allzu großen Sorgen über dein Äußeres. Du bist nicht so hässlich, wie du vielleicht über dich denken magst. Das hört sich zunächst ein bisschen komisch an. Du bist nicht so hässlich, wie du über dich denken magst. Was ist damit gesagt? Es ist damit gesagt, dass sehr viele Leute mit Minderwertigkeitskomplexen durch die Gegend gehen, weil sie meinen, mein Gott, aber ich habe ja keinen akademischen Abschluss, ich habe keinen Doktortitel, ja, ich sehe nicht gut genug aus, ja, ich bin doch viel zu klein, ich bin zu groß oder ich bin nicht kräftig genug. Je nach Berufsfeld gibt's da ja tausend Aspekte und die meisten Menschen, wir selber geben das nicht gerne zu, aber wir schleppen da so einen richtigen Ballast mit uns rum, wo wir doch irgendwie finden, ja, ich habe nicht genug Know-how oder also den Mut habe ich nicht und so weiter und so fort. Und der Onassis, der selber sehr klein war und nicht so hübsch war, ist das beste Beispiel, dass sie auch gegen jedes Handicap, also manche, die sagen wir einen Sprachfehler haben oder Lispeln oder was auch immer, das sollte bis hin, dass sie körperlich gehandicapt sind, massiv. Das darf gar keinen Einfluss haben auf ihren Traum. Das darf keinen Einfluss haben auf die Verwirklichung ihres Traums, ihres Wunsches, was sie mal beruflich erreichen wollen. Ja, es gibt Leute, die an den Rollstuhl gefesselt sind und die international arbeiten, reisen, zu Konferenzen gehen und Geschäftsbesuche machen und diese Kraft aufbringen und sich eben ihren Traum nicht kaputt machen lassen. Also ein ganz wichtiger Aspekt. Und gehen Sie da mal wirklich in sich und überlegen Sie, ob das, was Sie da mit Minderwertigkeit belastet, vielleicht ist das ja Ihnen auch nur eingequatscht worden zu Hause, als Sie aufgewachsen sind als Kind, oder aber von Freunden wird Ihnen das sozusagen mit in die Wiege gegeben, auf die Waage gelegt. Checken Sie mal ab, ob das wirklich genug Gewicht überhaupt hat auf der Waage. Vielleicht sind es ja nur 100 Gramm und nicht 30 Kilo, die Ihnen da in den Rucksack hängen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn letzten Endes nur aus Ihrer Begeisterungsfähigkeit heraus und aus Ihrem Engagement und ihrem Glauben an sich selber erwachsen ja Erfolge nachher in der Berufswelt. Gut, das war der erste Punkt, der mir sehr gut gefallen hat. Der andere Punkt, ganz guter Punkt, den ich oft falsch gemacht habe im Leben. Wenn man sich abends trifft, nach der Arbeit, zu einem schönen Dinner, ganz egal, ob mit Geschäftsfreunden oder privat oder wie auch immer. Erstens, dass man das genießen soll. Natürlich soll man sich ja nicht, abgesehen von gewissen Feiern, mit Alkohol die Birne vollhauen, sondern vernünftig gutes Essen essen. Aber das Entscheidende ist, nicht, sagt der Onassis, nicht über Geschäftliches sprechen beim Dinner. Es sei denn, dass es ein ausgesprochenes Arbeitstreffen ist. Das ist ja was anderes. Wenn man das nicht verhindern kann, dass es in den Abend geht mit Essen, dann geht's halt nicht anders. Aber es ist nicht zu empfehlen. Ansonsten aber ist das ein Fehler, das Geschäftliche in dem Moment an sich, wo sich die Dinge entspannen sollten und wo es persönlich wird, geschäftlichen Krempel auf den Tisch zu bringen. Die Engländer dann sagen, to talk, shop. You should not talk, shop. Und aus ich würde das sogar noch erweitern. Das habe ich bei den russischen Adligen mir abgeschaut, die oder gelesen, vor der russischen Revolution 1917. Bei den russischen Adligen war es absolute Etikette beim Abendessen, keine Gespräche über Politik, keine über Religion und keine übers Geschäft. Denken Sie mal drüber nach. Das ist eine ziemliche Herausforderung, dass man dann überhaupt noch überlegt, über was reden wir denn noch. Aber es ist etwas, was Ihnen sicher in Ihrem Wohlbefinden sehr entgegenkommen wird. Der dritte Punkt. Da schreibt er ganz interessant, und das war vor der Erfindung des Sonnenstudios, laufe nicht leichenblass herum. Ja, notfalls setz dich für die Höhensonne. Damals gab es noch so Höhensonne, die man auf die Kommode setzte. Was will er damit sagen? Menschen arbeiten gern mit sympathischen Menschen zusammen, mit gesunden Menschen, mit Menschen, die energievoll sind und wo das klar rüberkommt. So, das geht nicht um Schönheit, aber es geht um Gesundheit. Und es ist nicht gut, wenn Sie sozusagen Leute geschäftlich mit ins Boot holen wollen für große Projekte, für gemeinsame Aufgaben, für profitable Geschäfte und so weiter. Da zählen natürlich die Fakten, aber im tiefsten Unterbewusstsein ist immer sozusagen der Echolot, ist die Person verlässlich, hält die das durch und so weiter. Also und von daher habe ich mir angewöhnt, eine Sache in jungen Jahren oft falsch gemacht. Wenn man nicht fit ist, wenn man so die Grippe hat, richtig beschissen aussieht, einfach schlecht drauf ist, ja, Kopfschmerzen, sonst was, dann geht man nicht zu einem Termin, den muss man absagen. Dann geht man nicht zu Verhandlungen treffen. Sie hinterlassen einen schlechten Eindruck. Und das ist, was der Onassis sagen will, ein wichtiger Punkt, den ich, wie gesagt, oft selber erlebt habe. Ja, und dann hat er einen interessanten Aspekt, da geht es um das, wie nimmt man Kredite auf fürs Geschäft. Ich persönlich, für Investoren, bin ja immer gegen Kredite. Also ein reiner Investor sollte Geld nur investieren mit Eigenkapital. Aber Geschäftsleute, die ihr Geschäft verstehen, brauchen in der Regel ja Kredit, um das Warenlager zu finanzieren oder um eine neue Halle zu bauen, etc. etc. oder eine Firma aufzukaufen. Und wenn man sein Geschäft versteht, ist das gut. Und er hat eine Beobachtung gemacht, und obwohl schon lange her ist, gilt es noch heute. Wenn man schon um einen Kredit angeht für ein kaufmännisches Wagnis, und das ist es ja immer, dann bitte keine kleinen Kredite. Wenn man schon um einen Kredit angeht, muss es ein substanzieller Kredit sein, in Relation zu Ihrem derzeitigen Geschäft. Im anderen Fall nimmt die Bank Sie nicht ernst und es ist für die Bank auch nicht so lukrativ. Das heißt, es muss alles Hand und Fuß haben, muss gut gerechnet sein, Sie müssen immer pünktlich die Zinsen zahlen und müssen auch den Kredit tilgen können, etc. etc. und daraus Geschäfte machen. Aber keine Angst vor großen Summen. Ganz wichtig. Und Sie müssen eben ein Profi dann werden in der Betreuung des kreditgebenden Bankmenschen. Das ist dann ein Geschäft in sich, dass dieser Mensch mit Datenmaterial rechtzeitig versorgt wird und. Sie können nicht sagen, Gott sei Dank habe ich den Kredit und am besten sehe ich den Kerl nicht wieder, Sie haben Bürokrat und dies und jenes. Nein, Sie müssen proaktiv auf ihn zugehen, dass er das Gefühl hat, jawohl, alles ist in Butter, ich werde immer bestens informiert. Und wenn es ein großer Kredit ist, dann sind Sie in der Priorität, aber auch in der Achtung oben. Ganz kleine Kredite, die werden Ihnen furchtbar zum Strick gedreht, sobald es irgendwie schwierig wird mit der Rückzahlung. Aber wie gesagt, das nur für Kaufleute, für Unternehmer, für Selbstständige, die das in ihrem Metier brauchen. Nicht für die Investoren. Gut. Und dann kommen wir langsam dem Ende entgegen. Ein anderer kleiner Kniff, der sehr gut ist. Eine gute Empfehlung vom Onassis. Behalte deine Sorgen für dich und lass die anderen glauben, dass es dir gut geht. Behalte deine Sorgen für dich. Gerade viele Menschen in Deutschland neigen dazu zum Jammern. Und ja, wie geht's Ihnen? Was gibt's Neues? Ach ja, also irgendwie die Zeiten waren auch schon mal besser und so weiter. Letzten Endes muss man sagen, warum ist das so wichtig? Weil die meisten ihrer Mitmenschen Egoisten sind. Vielleicht sind Sie auch ein Egoist. Die meisten Menschen sind Egoisten. Die hören sich zwar das an, aber letzten Endes interessiert die das überhaupt nicht, ob es ihnen jetzt so super gut geht oder nicht. Die wollen das gar nicht hören. Die wollen hören im Geschäftlichen, dass sie auf Zack sind, dass sie liefern können, dass sie bezahlen können, dass sie pünktlich sind und dass man mit ihnen selber weiterkommt im Beruf, im Geschäft, finanziell. Und in eine Haltung zu kommen, dass jedes Mal, wenn sie durch die Türe kommen oder wenn sie am Skype hängen oder am Telefon mit den Leuten, dass die schon wissen, jetzt geht's wieder los, sein Kummer über seinen Sohn oder über die blöden Mitarbeiter oder die Kreditbelastung oder die Ausfälle da und da, das ist nicht erwünscht. Das heißt nicht, dass man ein oberflächlicher Schönschwätzer sein soll. Aber diese Haltung, den Leuten den eigenen Ballast abzuladen, das sollte man sich abgewöhnen, Und wenn sie sich nicht abgewöhnen können, dann müssen sie halt Psychoanalytiker buchen und einmal im Monat oder einmal in der Woche laden sie da den Dreck ab. Ja, aber nicht im Geschäftlichen. Guter Punkt vom Onassis. So, und dann der vorletzte Punkt. Es ist sehr gut, von anderen Leuten zu lernen. Es ist sehr gut, Biografien zu lesen. Ich propagiere das auch. Einfach, warum? Damit man nicht nur in der Schule lernt, nicht nur in der Ausbildung und nicht nur an der Uni, sondern dass man in den Erfahrungsschatz anderer Menschen eingreift, die in viel schweren Zeiten gelebt haben, in besseren Zeiten, in anderen Kulturkreisen. Das erweitert schlichtweg den eigenen Horizont und macht auch einem häufig das eigene Leben leichter, indem man sieht, mein Gott, was haben die alles geschafft? Dann schaffe ich meine kleinen Probleme doch sicher auch. Aber ich stelle immer wieder fest, dass Leute dann abrutschen in dieser Interessenlage und versuchen, scheinbar erfolgreiche oder bessere Leute zu imitieren, zu kopieren, genauso zu leben wie die oder das genauso zu machen wie die. Und das ist natürlich ein ganz großer Blödsinn. Dieses Abrutschen, dass man Guru-Verehrung, Heldenverehrung von gewissen Leuten, die Milliardäre sind und so weiter, ganz dummes Zeug. Entscheidend ist, dass sie aus dem Ganzen den Saft rauszapfen, der ihnen schmeckt, der ihnen gut tut, das Wissen. Und dass sie dann aber befreit wirklich vollkommen ihren eigenen Stil gehen. Dass sie ihre Selbstständigkeit so aufbauen, wie sie es wollen und wie es angesagt ist. Und dass sie expandieren in dem Tempo, wie sie es machen. Und dass sie notfalls 20 Jahre ganz klein bleiben, weil das für sie einfach besser ist. Und dann machen sie erst den großen Sprung. Oder machen nie, haben aber riesen Profitmargen. Also dieses Imitieren von anderen oder sich beeindrucken lassen, ich müsste doch so sein wie die, das ist natürlich Gift und die völlig falsche Informations- und Lesehaltung. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. So, und der letzte Punkt, ganz einfach. Da sagt der Onassis, was ist das eigentliche Geheimnis zwischen richtig großem Erfolg, egal in welcher Branche, als Investor, als Unternehmer, Selbstständiger oder auch als Top-Angestellter. Es ist der Mut, mit großen Risiken umzugehen, die richtig einzuschätzen, aber sie auch dann einzugehen, wenn Sie sie richtig einschätzen. Da werden Sie im Leben nicht drum herum kommen. Und in der Regel ist damit verbunden, das ist jetzt mein Input, meine Erfahrung, wer Außergewöhnliches erreichen will, muss ungewöhnliche Wege gehen, muss Ungewöhnliches tun. Also, die Vorstellung, vor Risiken zu flüchten, ist ganz großer Mist. Mit Risiken umgehen, das ist das Entscheidende, was Sie lernen müssen. Der eine kann das schnell, der andere später. Sie müssen Ihre Nerven daraufhin trainieren. Oder aber Sie müssen einfach anerkennen, diesen Schritt zu solchen Risiken bei aller Analyse und Intelligenz und Know-how, was ich habe, kann ich nicht gehen. Und wenn das keine Eintagsfliege ist, dann erkennen Sie das an und bleiben Sie glücklich und zufrieden, so wie Sie jetzt sind oder bis zu der Barriere, an der Sie stoßen. Aber der darüber hinaus will, darf nicht aus Angst weggucken. Angst ist sowieso ein ganz schlechtes Thema. Und der Mut, die Risiken richtig durchzuanalysieren und dann den Schritt zu machen, und da jeder in der eigenen Risikoabwägung, das ist der eigentliche Pfiff. Und wie ich ja schon mal in einem der Videos gesagt habe, der große Tanker, ich versichere Ihnen, mindestens einmal im Leben kommt in Ihrem Berufsleben so ein Tanker vorbei, wo Sie entscheiden müssen. Gehe ich dieses Risiko ein? Bin ich da der Richtige? Ja oder nein? Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn Sie sich zu Ihren Stärken bekennen und richtig einschätzen, lohnt sich der Schritt. Also, machen Sie was draus. Bis zum nächsten Video, dann Nummer 7. Vielen Dank.